Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl. Immer noch, ich habe noch nicht von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, jetzt mein Geschlecht einmal im Jahr ändern zu dürfen.
Aber ich würde dich auch Christiane nennen. Also ich mache das auf jeden Fall. Ich bin da sehr flexibel, auch sehr tolerant. Wir können das müssen wir dann immer nur so bei diesem Jingle auch dann so hier im Skript dann auch noch einsprechen.
Also ich glaube, es ist einfach viel zu viel passiert in den letzten Tagen, dass wir darüber reden können, weil ich komme sonst in einen Rant über diese Bundestagsabstimmung und Das möchte ich heute nicht, weil das Wetter ist so schön.
Nein, genau. Also die Themen, die uns hier nicht interessieren, ist genau das. Wir haben auch genug andere Themen tatsächlich, auch ernste Themen. Wir blicken heute natürlich kurz auf die neue Eskalation im Nahen Osten und den Angriff von Iran auf Israel. Ein historischer Angriff, der uns natürlich innerlich bewegt, der aber auch, oder das ist die Frage, die Märkte bewegt.
Und wir sprechen über China. Olaf Scholz hat ja China Besuch und ihr habt in der Wirtschaftswoche eine bemerkenswerte Titelgeschichte dazu gemacht, die vor allem über Bilder kommt. Und zwar nicht über Bilder von Olaf Scholz, sondern über Luftbilder. Ihr habt mal versucht, diesen Wirtschaftsplan, dieses Ziel der Chinesen aufzusteigen zur Weltspitze, zu visualisieren durch Luftbilder, zu sehen, wie dort neue Schlüsselindustrien heranwachsen, das Ganze kommentiert und wir gucken mal auf zwei spezielle Industrien, wie die sich auch an der Börse schon schlagen. Außerdem, lieber Horst, hast du dir edle, schöne, teure Uhren angeguckt?
Genau, es ist ja, ich weiß nicht, wann du Geburtstag hast, aber ich muss ja vorbereitet sein.
Es sind nur noch 10 Tage.
10 Tage, Wahnsinn. 10 Tage, dann
feiert Christian. Weißt du, so eine Audemars, so eine Jaeger LeCoultre, so eine Piaget, weißt du, die kleinen Dinge.
Ich weiß gar nicht, du bist ja nicht so ein, also ich würde dir vielleicht eher so eine EWC, also schlicht, elegant, würde ich dir, glaube ich, aussuchen. Und nicht zu klobig, nicht so eine Hublot-Bubble.
Ich kann damit ja gar nichts anfangen. Ich habe ja eine iWatch, das ist die erste Uhr, die ich regelmäßig trage.
Aber Christian, man kauft sich doch nicht Uhren, um Zeit abzulesen. Aber das können wir gleich nochmal später diskutieren. Ich war auf der Watches and Wonders in Genf. Das ist die wichtigste Messe, das wichtigste Treffen der Uhrenbranche. Die 54 renommiertesten Produzenten sind dort. Im Branchenjargon werden sie auch Maisons genannt. Plus 7 Neulinge, die haben vergangene Woche ihre neuen Modelle gezeigt, den ganzen Händlern und Journalisten aus der Welt. Darunter sind die bekanntesten Marken des Richemont-Konzerns wie Cartier, Lange & Söhne und EWC, Hersteller des Konkurrenten LVMH,
ja, endlich
Tag Heuer,
gefallen,
Zenit,
ja.
Hublot. Die großen unabhängigen Luxusmarken, Rolex, Patek Philippe, Chopard, Hermès, aber auch deutsche Manufakturen wie Nomos.
Und da ist natürlich interessant, was du da an Stimmung für die Konsumgüter in dieser Premium-Kategorie.
Und dahinter stecken ja auch mal Aktien. Und es gab ja einen von Hayek, von dem CEO von Swatch, gab es ja auch ein bemerkenswertes Interview. Auch das werden wir hier kurz anreißen. Ein volles Programm, also legen wir los.
Das Ganze sehen.
Vorab ein kurzer Disclaimer, wir nehmen diesen Podcast, diese Folge am Montag auf, deswegen ist es schwierig auch jetzt im Hinblick auf eine Folge am Mittwoch zu sagen, wir wissen nicht alles, was jetzt passiert, die Antwort Israels steht noch aus, während wir hier reden. Wir wissen auch nicht, ob es eine Antwort gibt, das wird ja gerade noch verhandelt. Man kann Stand jetzt doch einige Dinge allerdings festhalten. Dieser Angriff war ja historisch, es war mit einer Antwort gerechnet worden. Die Israelis hatten sich auch vorbereitet. Die Massivität hat dann doch überrascht. Aber die Qualität war auch eigentlich so getimt von Iran, dass sie Gesichtswaren für Teheran war. Also die konnten sagen, wir haben jetzt hier wirklich so 300 Raketen und Drohnen losgeschickt. Sie wussten, dass natürlich die Israelis in der Lage sind, das meiste da vom Himmel zu holen oder abzuwehren. Übrigens in Zusammenarbeit mit den Briten, den Amerikanern und auch Jordanien, die haben geholfen. Insofern war es, einige Militärexperten haben gesagt, es war eine große Show, auch dieser Rückschlag. Die Kosten für diesen Iron Dome sind allerdings auch hoch. Also man hat mal durchgespielt, was Eskalation jetzt wirklich heißt, weil, das ist ja das Entscheidende, Es ist jetzt eingetreten, was bisher Szenario war, diese berühmte Eskalationsspirale, dass sie sich weiter dreht, und das ist auch das Entscheidende für die kommenden Tage. Die erste Reaktion hat ja gezeigt, dass die Märkte diese geopolitischen Schocks, weil sie sich ständig auch antizipieren und durchspielen, durchaus erstmal wegstecken können.
Sie haben diese Art der geopolitischen Eskalation, die wir jetzt über das Wochenende erleben mussten, wohl, um dieses böse Wort mal nehmen, eingepreist. Damit hatte man gerechnet. Womit Märkte sicherlich nicht mit der Einpreisung begonnen haben, ist, wenn es jetzt wirklich sich zu einem großen Krieg ausweitet. Märkte sind scheinbar entspannt, solange es keine wirklichen Schocks für die Weltwirtschaft gibt. Und das wäre beispielsweise, wenn die Ölzufuhr drastisch eingeschränkt würde. Oder
Seehandel.
Also, Seehandel ist ja noch stärker eingeschränkt.
Naja, wir haben das ja schon unter Druck da vor Ort. Und wir sehen ja, wenn dort etwas passiert, von irgendwelchen Rebellen, von denen man vor einem Jahr die meisten Menschen nichts wussten, dann steht innerhalb kurzer Zeit ein Werk in Grünheide in Brandenburg still von Tesla. Das hat man ja erlebt. Also Lieferketten sind resilienter geworden, sind aber auch nicht so robust, dass sie so ständig was abfedern können. Der Seehandel steht unter Druck.
Weil es natürlich um das Kap der guten Hoffnung eine längere Strecke ist. Übrigens dadurch auch eine energieintensivere Strecke, was wiederum ja die Nachfrage nach Öl erhöht und auch auf den Preis ausschlägt. Nur wir müssen festhalten, die Ereignisse vom Wochenende haben an den Märkten nicht sofort die Reaktion gehabt, die ja in sozialen Medien schon eifrig diskutiert wurde am Sonntag, so nach dem Motto, da haue ich mir immer auf den Kopf, was kauft ihr morgen, wenn es 5% runtergeht? Das ist gar nicht passiert, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Rat, den man Anlegern momentan geben kann, nicht abseits von Börsenzeiten versuchen, irgendwie schon mal vorauszuahnen, was könnten denn die Märkte machen, und das Ganze dann auch noch mit solchen Sprüchen zu garnieren, wie kaufen, wenn die Kanonen donnern oder wenn das
Nein, das ist geschmacklos.
Das ist A, geschmacklos.
Nun sind keine Menschen gestorben, muss ja, man sagen, aber trotzdem ist es geschmacklos.
Und man darf auch nicht vergessen, was das für die Israelis, die ja viel Bedrohungslage gewöhnt sind, bedeutet. So ein massiver Angriff, wo ja auch Iran einfach mal gezeigt hat, was sie an Waffenarsenal haben und was das auch für die Wirtschaft Israels bedeutet, weil du hast es ja gerade schon erwähnt, die Abwehr dieses Angriffs hat nach Schätzungen, die man jetzt in mehreren Medien lesen konnte, wohl $1 Milliarde gekostet. Und wenn sowas häufiger passiert, wissen wir, wie die volkswirtschaftlichen Schäden sind, unabhängig von dem ganzen Leid, was auf das Land zukommt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Du hast die Kosten dieser Abwehrsysteme, hast du gerade genannt. Wir können das ja auch auf dem anderen großen Kriegsschauplatz der Ukraine sehen. Die Ukraine haben im Moment nicht mehr diese Abwehrsysteme. Trotzdem ist mal die Frage gestellt, was bedeutet das für Aktionäre, wenn sie an solchen Firmen beteiligt sind, wenn diese Kosten des Krieges praktisch hochgehen?
Naja, es wird sicherlich zusätzliche Nachfrage generieren. Da muss man jetzt auch nicht sagen, oh, dann ist man ja Kriegsgewinner. Das ist wieder dieses moralische Thema. Ich würde es mal von der anderen Seite sehen. Warum ist es überhaupt gelungen, dass dieser Angriff Irans auf Israel so glimpflich abgegangen ist? Eben weil man modernste Rüstungs- und Sicherheitstechnologie eingesetzt hat. Also beispielsweise dieses SBIRS, Space-Based Infrared System der Amerikaner, dieses Frühwarnsystem, was es ermöglicht hat, ganz viel schon vorher abzublocken. Das ist eine Innovation, die kommt von Lockheed Martin und Northrop Grumman. Dann die Patriot-Raketen, die ja im Grunde schon damals seit dem Golfkrieg ein wichtiges Element der Luftabwehr sind, die kommen von Raytheon und Lockheed Martin. Und da sehen wir auch, dass diese so verpönte Rüstungsbranche letztendlich dafür sorgt, dass Menschen sicherer leben können und dass Menschen gegen solche Angriffe geschützt werden können. Und man muss jetzt nicht sagen, okay, also da ist jetzt zusätzliche Nachfrage, man muss jetzt unbedingt in Rüstung nochmal reingehen. Wir haben das ja schon zum Jahresanfang als eines der großen Themen definiert. Das hat sich an der Börse leider, muss man sagen, auch durch die Geopolitik ja inzwischen bewahrheitet. Aber man kann das natürlich zum Anlass nehmen, auch mal generell zu gucken, wie ist man bei diesen, nennen wir es mal Krisenbranchen, insgesamt im Portfolio aufgestellt. Viele haben ja keine Einzelaktien, die haben dann vielleicht so einen ACWI, All-Country World ETF und da nur mal also die Rüstungsbranche an sich ist mit 1,8% nur drin. Ne? Wenn man jetzt da sagt, das ist mir ein bisschen zu wenig, dann ist das etwas, wo man punktuell nachschärfen kann im Depot. Das andere große Thema Öl ist jetzt inzwischen immerhin mit 4,5% wieder drin. Da sagen viele vielleicht, okay, das reicht mir jetzt. Wer das nicht will, auch da haben wir ja drüber gesprochen, MSCI World Energy ETF als Beimischung, dass man das nochmal ein bisschen nachjustieren kann.
Ländersache.
Olaf Scholz war in China und diese Reise ist ja zu einer Zeit, wo man viele Themen mit China hat. Und die Themen, die er im Gepäck hatte, die hatte auch die amerikanische Finanzministerin im Gepäck und auch angesprochen deutlich Janet Yellen in den Tagen zuvor. Da geht es unter anderem um natürlich allgemein diese Wirtschaftsbeziehung in Zeiten von De-Risking und Decoupling. Da hat Olaf Scholz nochmal deutlich gemacht, wir wollen keine Abkopplung von China, sondern ein De-Risking, was glaube ich auch das richtige Schlagwort ist für Europa und für Deutschland allemal. Also man versucht so ein bisschen Entspannung, auch ich glaube dieser Kulturaustausch oder dass man einfach so dieser akademische Austausch, das sind ja immer auch so Symbole dieser Annäherung. Die beiden anderen Themen ist natürlich Chinas Unterstützung für Russland, da kommt man nicht so wirklich weiter. Das ist ja wirklich das große Drama des Ukraine-Krieges, doch wie deutlich die Chinesen an Russlands Seite sind. Und das dritte Thema ist gerade, und das ist sehr aktuell, dass China den Weltmarkt mit seinen Produkten flutet, unter anderem Solarmodulen und Elektromobilität, also diese Überproduktion dann an billigen Produkten. Das ist etwas, was einfach Unternehmen hier schadet.
Sie haben gigantische Kapazitäten aufgebaut, insbesondere wegen dieses Masterplans, bestimmte Schlüsselindustrien aufzubauen, dort zumindest auf Augenhöhe zu kommen mit den USA und mit Europa, was auch die Technologie angeht. Sie haben so viel Geld so unkontrolliert da hineinfließen lassen, auch gestützt durch staatliche Subventionen und Förderprogramme, dass das jetzt für China zu viel ist, dass sie dann entsprechend rausgehen. Und ich finde ja dann dieses Thema, ja, wir wollen keine Abkopplung haben. Naja, wir können auch keine Abkopplung haben von China, denn für sehr viele Anwendungen brauchen wir ja auch weiterhin Vorprodukte aus China. Insbesondere, wenn wir über Rohstoffe etwa für die Halbleiterfertigung sprechen.
Ja, wir sind komplett abhängig und wir zeigen oft diese Abhängigkeit. Wir haben tatsächlich dieses Format Wirtschaft von oben, heißt es. Da ziehen sich die Kollegen oft exklusive Satellitenbilder, Bilder aus dem All und tracken die über einige Monate. Das ist eine Form des visuellen Storytellings. Wir versuchen das jetzt hier so ein bisschen zu übertragen, weil wir haben jetzt hier die Fotos nicht, aber wir haben uns zwei Branchen mal rausgegriffen. Der ganze Kontext ist erstmal folgender, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Also Sie können sich das gerne auch nochmal anschauen, weil es ist einfach schon toll zu sehen. Also diese Satellitenbilder, wo man dann sehen kann, welchen Terminals etwas verladen oder gebaut wird. Das ist einfach, man versteht die Entwicklung von Wirtschaft anders.
Gleich daneben das Spionageschiff, was also auch sehr eindeutig zu identifizieren ist. Da sieht man also, da wird nicht nur Wirtschaftsgut hergestellt, sondern da ist immer der Staat mit dabei und überwacht das alles und überwacht natürlich dann auch diejenigen, die das hinterher kaufen in direkter Form.
Genau. Das Ganze, also dieser Chinas Masterplan geht ja zurück auf diese oft zitierte Bekanntmachung des Staatsrates zur Veröffentlichung von Made in China 2025, die 2015 damals verabschiedet wurde unter Xi Jinping. Und damals haben sie einige Schlüsselbranchen definiert, wo sie gesagt haben, sie wollen dort, dass alle Handelspartner von China abhängiger sind als umgekehrt. Also man will nicht nur autonom werden, man will resilienter werden, sondern man hat natürlich auch einen Anspruch, bei diesen Schlüsselindustrien vorne mitzuspielen. Und wir haben uns jetzt mal, wir können jetzt nicht alle behandeln, aber wir haben uns jetzt mal zwei rausgesucht, die finde ich auch sehr interessant sind. Das eine ist das Thema Eisenbahn und das andere ist das Thema Flugzeugbau. Bei der Eisenbahn würde man jetzt sagen, also da spielen ja die Deutschen unter anderem mit Siemens mit, also wenn irgendwo Züge bestellt werden, Hochgeschwindigkeitszüge.
Die Franzosen? mit Alstom, insbesondere genau. Nachdem sie ja viel Technologie auch von Bombardier übernommen genau. haben, die sich ja komplett auf Flugzeuge
spezialisiert haben. Hitachi gibt es noch aus Japan und Kawasaki. Also und das Thema Hochgeschwindigkeitszüge ist ja etwas, wo man immer denken würde, naja, bei E-Mobilität, da haben die Chinesen, das sehen wir jetzt mit NIO und BYD, aber da haben wir doch noch die Nase vorn. Das Interessante ist, dass die Chinesen haben einen Staatskonzern CRRC, der auch schon gebaut wird. Also da gibt es schon einige Verbindungen. Die fahren 350 km/h. Das ist schon recht ordentlich.
Ist ja in diesem riesigen Land auch ein sehr wichtiges Verkehrsmittel, obwohl man ständig neue Flughäfen eröffnet in Städten, die Millionen Einwohner haben, von denen wir noch nie was gehört haben.
Genau, aber die verbinden dann irgendwelche Städte.
Genau, aber die Eisenbahn ist natürlich in einem solchen Land auch wichtig. Und Das mit 350 km/h, das macht einen Unterschied, wenn du das hinkriegst oder ob du hier mit der Baustelle durch 140 zuckelst. Ne?
Und da hatten wir halt Satellitenbilder, wie der Zughersteller in Qingdao seit 2016 riesige Hallen gebaut hat. Das Ziel von China ist es, weltweit zur Nummer 1 in der Eisenbahntechnik aufzusteigen. Das zeigt auch der Blick übrigens auf die Patentanmeldungen. Der CRRC-Standort Changchun hat im Jahr 2000 gerade mal 31 Patente eingereicht. 2019 waren es bereits 1800 und dafür hat China jahrelang Know-how abgegriffen, das westliche Firmen im Gegenzug für Aufträge gern bereitgestellt haben. Wir hatten dort, also Siemens ließ in Changchun den ICE bauen, der kanadisch-deutsche Anbieter Bombardier und Kawasaki belieferten Qingdao mit Technologie. Noch hat CRRC in Europa nicht Fuß gefasst, sagen Experten. Denn China produziert große Mengen zu niedrigen Kosten. Aber das Entscheidende ist ja, wo werden denn die großen Bahnstrecken künftig gebaut? Also die werden ja einfach im globalen Süden gebaut. Die werden natürlich auch im asiatischen Raum gebaut. Und da möchten die Chinesen natürlich künftig zum Zug kommen.
Da haben sie ja sowieso schon politischen Fuß in der Tür in vielen Ländern. Auch dann solche Hyperloop-Projekte, das ist natürlich noch sehr viel Zukunftsmusik. Aber so Geschwindigkeitsrekorde, die jetzt schon auf Versuchsschrecken erzielen, von über 600 km/h, das ist was Besonderes. Würde ich mir eigentlich auch wünschen zum Flughafen BER. Ich bin am Wochenende dort geflogen und auf der Fahrt dorthin im Regionalexpress stockte es dann mal wieder. Und dann kam diese leider entwaffnend ehrliche Ansage vom Lokführer. Hier sehen Sie jetzt gleich ein Baufahrzeug, das sorgt dafür, dass die Schienen auch in 50 Jahren noch in dem Zustand sind, dass wir hier weiter verspätet fahren können. Das ist eben das Dilemma. Dilemma ist allerdings auch ein ganz gutes Stichwort mit Blick auf die von dir erwähnte CRRC des Unternehmens.
Das ist übrigens, die haben ja immer diese Kürzel da in China, man verwechselt die ja auch. Man weiß
ja, das
ja
sind
gar nicht
am Ende immer China Railroad Corporation und sonst was. Die haben übrigens auch schon Büros in Europa, also die versuchen Fuß zu fassen. Sie sind sogar börsennotiert als Staatskonzern, nicht nur in Shanghai, die Aktien werden sogar in Deutschland gehandelt. Aber abgesehen von so einem kurzen Hype 2015, als der Kurs sich binnen weniger Monate versiebenfacht hat, dümpelt die Aktie so seit 2010 seitwärts. Bewertung ist typisch China, sehr günstig auf den ersten Blick, KGV von 9. Aber interessant ist der Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung. Die wachsen nämlich nicht, trotz ihrer ganzen Patente. Umsatz stagniert seit 2014 oberhalb von 220 Milliarden Yuan, also etwa 32 Milliarden Dollar. Das Net Income ebenso, Nettomarge 5%, also doll ist das nicht, aber es kann natürlich sein, dass der Staat sagt, okay, also ihr sollt genau das produzieren, was wir hier brauchen, Technologie, Know-how akkumulieren und dann sehen wir mal, irgendwann kommt der ganz große Angriff, das kann gefährlich werden für unsere Bahntechniker, für Siemens, für Alstom, ist aber jetzt keine Börsenstory, auf die ich in irgendeiner Form setzen soll.
Abgesehen davon, dass Sie ja immer gesagt haben, chinesische Einzelunternehmen haben ein großes Risiko, wie der Markt übrigens auch insgesamt. Trotzdem finde ich es interessant oder ist es wichtig zu wissen, dass ein chinesischer Player dort praktisch europäische oder westliche Platzhirsche angreifen möchte.
Genau, weil das so ein bisschen auch exemplarisch steht für das gesamte Thema. Wir wissen nicht, ob dieser Masterplan, der ja sehr ambitioniert ist, am Ende wirklich aufgeht, ob China wirklich 2049 die Wirtschaftsmacht Nummer 1 ist. Aber auf dem Weg dahin, wenn sie sowohl den USA als auch Europa richtig schwer machen, das ist für uns eine Bedrohung.
Und vor allem ungleichen Bedingungen spielen, weil sie das natürlich massiv subventionieren.
Genau, und wir sind noch schlechter darauf vorbereitet hier in Europa als die USA.
Ich glaube, die Amerikaner bereiten sich sehr wohl darauf vor, das sieht man in den vergangenen Jahren. Und der RIA ist ja auch ein Programm, um das zu machen, das ein bisschen grün anlackiert ist, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Ich würde mal sagen, Wir sind noch nicht darauf vorbereitet, aber es ist auch nicht so, dass wir schlafen. Also es gibt ja natürlich in manchen Bereichen wie Batterietechnologie oder Halbleiterherstellung gibt es ja durchaus jetzt Fortschritte und Bestrebungen auch in Europa. Aber kommen wir mal zur zweiten Branche, die ist nämlich auch spannender, das ist der Flugzeugbau. Da ist ja die Lage derzeit so, Boeing steckt in einer tiefen Krise, seitdem die diese Pannen hatten, da wird ja auch der CEO jetzt bald ausgetauscht. Und im Moment hat Airbus eigentlich einen Lauf, die können kaum noch Bestellungen annehmen. Da könnten die Zeiten für Chinas Flugzeugbauer Comac nicht günstiger sein. Und da wird ja auch mal gesagt, wann werden die sozusagen, gibt es nochmal so, das ist ja ein Duopol bisher bei diesen ganzen Aufträgen. Und das klingt ja auch mal so toll, wenn dann irgendwie Singapore Airlines bestellt wieder 300 Jet hier oder irgendeine arabische Airline.
Und das landet jetzt alles momentan erstmal bei Airbus.
Das landet im Moment bei Airbus, die kommen nicht hinterher. Die Frage ist ja, können die Chinesen da im Moment in diese Lücke? Und da muss man doch deutliche Fragezeichen drin machen. Also die Produktion des neuen Mittelstreckenjets C919 kommt nicht voran. Auf den Satellitenbildern haben die Kollegen gesehen, dass vor dem Flugzeugwerk in Shanghai keine einzige C919 steht. Deswegen sind diese Satellitenbilder, auch wenn sie aktuell sind, übrigens so schön, weil man kann ja sehen, wird irgendwo etwas verladen oder raus oder reingerollt. Comac hat mehr als 1000 Bestellungen eingesammelt. Das klingt ja erstmal super, also es ist wirklich eine sehr große Stückzahl, hat seit Ende 2022 allerdings erst 5 Maschinen ausgeliefert. Ist halt doch was anderes.
Die sogenannte Produktionshölle, wie das Elon Musk mal formuliert hat, und es sind halt hochkomplexe Maschinen und die Frage ist immer, wo kommen die Aufträge dann her?
Ne? Und sie sind noch nicht wettbewerbsfähig, also Luftfahrtexperten sagen, dass der Stand der Technik von diesem C919 etwa so einem Airbus aus den 2000er Jahren entspricht. Trotzdem könnte es in manchen Ländern könnten die Chinesen, die treten da auch ein bisschen robuster gerne mal auf, könnten natürlich bei Aufträgen zum Zuge kommen. Bei der Raumfahrt kommt übrigens China schneller voran. In diesem Jahr plant Peking 100 Raketenstarts, mehr schaffen eigentlich nur die USA. Und ein Drittel der Flüge dient wirtschaftlichen Interessen. Dafür entsteht neben dem staatlichen Weltraumbahnhof in Wenchang ein kommerzieller Startplatz. Und dieses Rennen im All, vor allem auch mit den Internetsatelliten, das ist ja auch etwas, was noch sehr relevant wird. Also die Chinesen, das klingt auf, sieht alles erstmal bombastisch aus. Auch da wird's noch einen Realitätscheck geben, aber auch man muss einfach wissen, dass in diesen Schlüsselbranchen die Chinesen gezielt angreifen und vor allem sie haben einen langen Atem. Das sind keine Pläne für 2 Jahre oder 5 Jahre, sondern für Jahrzehnte.
Ja, aber in der Luftfahrt bleibt Airbus auf jeden Fall das Maß aller Dinge. Die Pandemie ist im Kurs seit Ende letzten Jahres abgehakt. Im Umsatz übrigens noch nicht. Ja, 2019 war mit 78,3 Milliarden Euro ein höherer Umsatz als jetzt im vergangenen Jahr mit gut 70 Milliarden. Aber beim Ergebnis ist man schon wieder besser, auch wenn es zuletzt da so ein bisschen geholpert hat auf Seiten der Profitabilität. Nichtsdestotrotz, Airbus ist das, was strahlt. Und wenn man in Luftfahrt investieren will, dann bin ich
Machst
bei...
Machst du das?
Nein, ich bin bei Fluggesellschaften extrem vorsichtig.
Du kaufst lieber Delivery Hero, ne?
Nein, Delivery Hero habe ich ein paar, weil ich muss ja sicherstellen, dass ich immer zur HV gehen kann.
Wie viele Up-to-Date-Aktien hast du eigentlich, also die du nur hast,
um up-to-date zu bleiben? Nein, also ich habe diese Up-to-Date-Aktien sind im Wesentlichen so Aktien, bei denen ich zur HV gehen möchte im Notfall.
Dann hast du so eine Aktie, wie so Rentner, die Brötchen essen wollen.
Ja, das sind dann auch mal 100 oder so, aber eine ist, dann sind ja auch
mal so ein bisschen blöd aus. Allein von den Transaktionskosten.
Ja, du siehst, das ist beim Neobroker kannst du es ja unter Umständen auch so machen, aber es sieht dann halt immer blöd aus, dann sieht man gleich im Aktienregister nach Berufskläger aus, ja, und das wollen wir nicht, da geht es ja auch nicht drum, aber nein, ich habe mit Fluggesellschaften immer das Problem, dass es ein hochkapitalintensives Geschäft ist, dass es sehr zyklisch ist, dass es regulatorisch anfällig ist und wenn du dir den Kursverlauf von der Lufthansa anschaust, wenn du dir Airline-Indizes anschaust, dann setzen die alle immer auf den Boden auf, machen gelegentlich dann mal Sprünge nach oben. Das ist was zum Traden, aber da werden für Aktionäre keine dauerhaften Werte geschaffen. Und bei den US-Airlines gehört ja Chapter 11, also Gläubigerschutz, eigentlich quasi zum Geschäftsmodell dazu. Das machen da, jedem macht das irgendwie so alle 10 Jahre. Deswegen, nee, also abgesehen von Ausnahmen, gibt es da spannende Unternehmen natürlich wie Southwest oder Ryanair, aber das ist nichts für mich. Ich sehe schon Ich sehe schon Airbus da eindeutig in der Pole Position. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Position sich inzwischen auch in der Bewertung widerspiegelt. Also für einen Flugzeugbauer Bewertung mit dem 24-fachen Gewinn. Das ist ordentlich und impliziert halt, dass der Wettbewerber, nämlich Boeing, weiter zu viel mit sich selbst zu tun hat, weil die erstmal dieses Desaster aufräumen müssen, was durch jahrelange Fehlinterpretation des Shareholder-Value-Gedankens einfach dort entstanden ist. Man hat nur noch für die Aktionäre gearbeitet, die übrigen Stakeholder mehr oder weniger vergessen, schlecht für die Kunden gearbeitet, schlecht für die Menschen gearbeitet. Und so etwas funktioniert nicht.
Und damit ist man im Kern der DNA Angriff, und zwar Sicherheit. Und das ist das alles Entscheidende in der Luftfahrt.
Genau. Und du kannst jetzt eine Boeing de facto gar nicht richtig bewerten. Wer eine Boeing jetzt kauft, macht das sicherlich aus dem Kalkül, dass es eben für die USA auch eine strategische Industrie ist, nicht zuletzt wegen des 30-prozentigen Umsatzes dieser Verteidigungs- und Space- und Sicherheitssparte. Aber wann sich das im Kurs niederschlagen wird, dass Boeing nicht pleite geht, wann da auch mal operativ ein Turnaround ist, das ist nicht absehbar. Da muss man also wirklich jetzt dran glauben und sehr lange durchhalten. Das kann durchaus valide sein, nur man sollte wirklich wissen, man braucht fast so einen langen Atem wie die Chinesen.
Das liegt im Trend.
Horst, jetzt mal zu den schönen Dingen des Lebens. Du warst vergangene Woche auf der Watches and Wonders, also Uhren und Wunder. Ja, das sind ja so kleine Wunderwerke
Name,
der
ne?
Technik. Ja, toll. Die wichtigste Messe für Luxusuhren. Du hast also dir die neuesten Modelle von Rolex, von Patek Philippe, Cartier, IWC, Tag Heuer nur angeguckt, oder hast du da jetzt, sagen wir mal, als berühmter deutscher Wirtschaftsjournalist auch immer so ganz diskret so ein kleines Kästchen
es gibt
und bist
da
dann anschließend
so
durch den Zoll wie eins Kalle Rummenigge?
Nein, das ist alles schon Hochsicherheit natürlich, weil man dann natürlich auch Werte hat. Also es gibt dann so Touch-and-Feel-Sessions, wo man die auch anfassen darf, das ist schon toll. Also ich hatte dann schon, glaube ich, für mehrere hunderttausend Modelle irgendwie mal in der Hand.
Du hättest dann aber irgendwie mit so einer Uhr posen müssen und dann so reihenweise so
Selfies. Nein,
ich bin
doch kein Lifestyle-Blogger.
Das okay, aber du konntest also nichts mitnehmen. Aber ansonsten erzähl, was hast du dort gemacht?
Ich bin mit Fachkollegen dort, die über Luxus und Uhren schreiben, und die schauen sich tatsächlich die wichtigsten Trends und Modelle an. Ich habe dort auch einige Termine, treffe die Hersteller von Uhren, das ist auch ein bisschen Kontaktpflege. Ich finde, Luxus ist ja, das haben wir hier mehrmals gehabt, immer ein guter Indikator, wohin die Weltwirtschaft treibt. Die Uhrenbranche ist seit einigen Jahren sehr verwöhnt und hatte wirklich stolze Wachstumsraten und konnte auch wirklich die Preise anziehen. Das merkt man an den, also wirklich auch, wie teuer so eine mechanische Uhr inzwischen ist.
Teilweise kriegt man die Uhren ja gar
genau.
nicht.
Genau, bei Rolex zum Beispiel muss man Wartezeiten.
Man muss warten. Und
ist auch keine künstliche Verknappung, also die kommen nicht hinterher.
Ja, man muss sich erstmal als würdig erweisen, dass man dann auch auf die Liste kommt. Ne?
Und in diesen Niedrigzinszeiten war das für manche auch wirklich auch ein Anlageobjekt. Also viele haben das, also manche Modelle, bestimmte Uhren von bestimmten Marken, Rolex, Patek Philippe oder MAPG, die haben auch Wertsteigerungen. Das gilt übrigens nicht für alle Marken, das kann man sich auch sehr transparent anschauen auf Portalen wie Chronex oder Chrono24, wo dann auch neue Modelle sofort weiterverkauft werden.
Da könnte man ja dann auch fast sagen, dass das gar nicht eine Investition war, sondern dass da wirklich mit gezockt wurde, weil also ich habe mir mal so ein paar Charts angeguckt, und wenn ich diesen Gesamtindex von Watchcharts mal beispielsweise nehme, dann hat der diesen selben Tannenbaumverlauf für ein bisschen wie so ein High-Growth-Fund, nicht ganz so schlimm wie der ARK Innovation von Cathie Wood, aber es ging halt bis 2022, also etwas verschoben zu diesem High-Growth-Boom, mit einer Verdopplung nach oben, und genau dieser Effekt, so dieser Langeweile-Corona-Effekt, ne, wir wissen nicht, was wir mit dem Geld machen sollen, wir zocken mal ein bisschen in Uhren rum, der ist jetzt wieder rausgepreist worden.
Ja, und insgesamt muss man auch sagen, also 2023 gab es noch ein gutes Wachstum, komme ich gleich nochmal drauf, es gibt aber allerdings auch einige Probleme, der wichtige asiatische Markt hat immer noch zu kämpfen. Also die Chinesen sind mit die wichtigsten Käufergruppen von Luxusuhren. Das gilt ja auch für andere Luxusmarken. Und natürlich beschäftigt auch das Thema Inflation die Hersteller. Viele Kunden halten sich zurück, vor allem im Einstiegssegment. Es ist schon von der Messe her ist es wirklich fulminant und beeindruckend zu sehen. Du musst dir das vorstellen, diese ganze Messehalle ist von innen ausgebaut. So eine Mischung zwischen Salon, Wohnzimmer, Boutique und Hotel. Man hat große, weite Gänge, an hellen Teppichen, eine gedämpfte Atmosphäre. Also es ist wirklich eine elegante Atmosphäre, und dann gigantische Messestände, die wirklich wie Paläste in diesen Messehallen
stehen.
Also
nicht so wie bei den Finanzmessen.
Nein, das ist kein Stand. Also es ist nicht so, irgendwie, dass du da so einen Infostand mit Blättchen hast, sondern du trittst ein in eine eigene Markenwelt. Also die sind wie so kleine Paläste. Also Patek Philippe hat so einen großen, riesigen Glasbaukasten über mehrere Etagen. Man kommt dann rein, dort hat man einen Empfang, da hat man Sofas, man hat in den Vitrinen kann man die neuen Modelle sich anschauen, man kann eine Führung dort kriegen. Also das ist wirklich, wirklich ein Erlebnis. Und solche Messen sind ja auch immer eine Demonstration des Könnens. Ich habe jetzt nur mal so 2, 3 Beispiele nochmal genannt. Vacheron Constantin, das ist auch ein Hersteller im oberen Segment, die haben die komplizierteste Uhr der Welt präsentiert. Die hat ein Sammler aus den USA in Auftrag gegeben. Das hat auch den Namen gegeben, Berkeley heißt die. Man weiß nicht genau, ob der Sammler so heißt oder ob der irgendwie aus der Gegend ist. Die hat 63 Komplikationen. Was sind Komplikationen? Das sind besondere Funktionen von Uhren, zum Beispiel Mondphasen, ewiger Kalender. Und diese Uhr wiegt irgendwie, also das ist keine Uhr, die man am Handgelenk tragen kann. Die ist schon groß wie eine sehr große Taschenuhr. Aber wenn man das auch mal googelt, das ist schon irre. Also da ist eingebaut ein chinesischer ewiger Kalender, also mehrere Mondphasen. Und das wird dann auch immer so gezeigt, was man eigentlich alles kann, was technisch möglich ist auf kleinstem Raum. Und das ist das Entscheidende. So,
das kann die Apple Watch übrigens auch alles.
Das kann sie auch, aber man muss nur die Software mechanisch auf kleinstem Raum, zum Beispiel da ein Tourbillon zu verbauen oder im bestimmte Klangfolgen, dass sie auch so Glockenspiele können. Und das ist schon wirklich, das ist schon phänomenal.
Das ist bewundernswert. Das ist wirklich, Watches and Wonders passt dort. Jetzt hast du gesagt, also die zeigen, was sie alles können. Die zeigen sehr viel. Die zeigen ganz viel nach außen. Was die Branche aber nicht so nach außen zeigt, das sind die Zahlen. Das da wird ja immer, man rätselt da ja immer, man sieht bei Richemont in den Jahresbericht, dann sieht man genau, wie viel Umsatz machen sie mit Juwelen, wie viel machen sie mit Uhren. Auch bei der Swatch Group ist es so. Aber es wird nicht jetzt visibel, welche Marke wie viel Umsatz macht. Dazu kommt ja, dass eine der ikonischsten Marken überhaupt, Rolex, eben nicht auch indirekt an der Börse ist. Das ist also alles sehr clandestin. Und jetzt gab es so eine Studie von Morgan Stanley, genau, wo die mal gezeigt haben, wie angeblich die Größenverhältnisse sind. Und eigentlich, die einen haben nichts gesagt dazu, die anderen haben sich beschwert. Ne?
Genau, also die Branche ist sehr verschwiegen. Rolex zum Beispiel beantwortet auch gar keine Fragen zu und nimmt auch zu solchen Spekulationen noch nicht mal Stellung. Das finde ich auch mal sehr bemerkenswert. Ist halt so, wenn man in Familienhand ist. Es gibt dann immer so Schätzwerte zum Beispiel überhaupt auch über die Stückzahlen, die produziert werden. Also man weiß dann irgendwie, die Marke, also Rolex produziert ja, ist ja die einzige Marke, die es schafft, auf einem industriellen Niveau in der Qualität auch wirklich sehr, sehr viele Uhren zu produzieren. Die anderen Hersteller produzieren ja teilweise 30.000 bis 50.000 Uhren nur pro Jahr. Ist auch keine künstliche Verknappung, sie schaffen einfach nicht mehr. Und diese Studie von Morgan Stanley, ja, da hat sich Herr Hayek von Swatch wahnsinnig drüber aufgeregt, hat gesagt, das ist alles Quatsch, was da drin steht. Trotzdem haben wir mal so 2, 3 Zahlen rausgesucht. Also 2023 nochmal starkes Wachstum, Exporte der Schweizer Uhrenindustrie auf Rekord. Höhe, die Zahl der ausgeführten Uhren ist auch deutlich gestiegen. Also sie exportieren ungefähr so Uhren im Wert von 26,7 Milliarden Franken. Das waren plus 7,6%. Allerdings hat sich das Wachstum auch abgeschwächt im zweiten Halbjahr. Und es gab jetzt auch nochmal Zahlen von der Schweizer Uhrenindustrie. Im Februar ist es auch erstmals gesunken. Sie haben insgesamt 16,9 Millionen Armbanduhren verkauft. In diesem Luxus-Ranking, also sozusagen von diesem High-End-Ranking, dominieren immer die großen vier. Das sind Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet und Richard Mille. Muss man auch mal googeln, das ist irre, was der baut, diese ganz komplizierten Werke. Die sind alle in privater Hand. Und dann hat diese Studie gesagt, dass es Rolex erstmals gelungen ist, die 10 Milliarden Umsatzmarke zu knacken. Wie gesagt, Rolex kommentiert das nicht. Vom Umsatz her dominieren vier Marken: Rolex, Cartier. Die gehören zum Richemont-Konzern, Omega, die gehören zum Swatch-Konzern und Patek Philippe, wiederum ein privates Unternehmen. Die machen schon zusammen gut die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Das muss man sich einfach nochmal klar machen. Und die 13 weiteren Marken decken 3/4 des Umsatzes ab. Innerhalb von Richemont.
Da sehen wir dann auch, da fehlt ein Name, nämlich LVMH. Auch das hatten wir mal gesagt, dass LVMH ja in vielen Luxussegmenten sehr stark ist. Aber bei Uhren, da sind sie eigentlich gemessen am eigenen Anspruch hinten dran, weshalb ja immer wieder diese Gerüchte kommen, wenn Rupert bei Richemont mal keine Lust mehr hat und die Nachfolger anders regeln will, dass Arnaud dann doch zum Zuge kommt.
Und alle wollen Rolex kaufen, aber Rolex ist eben unverkäuflich. Innerhalb von Richemont haben sich die Uhrenhersteller sehr unterschiedlich entwickelt. Also drei Marken, Vacheron Constantin, die ich eben erwähnt habe, die haben übrigens erstmals die Umsatzmilliarde geknackt, dann Lange und Söhne, kennt man aus Glashütte. Das ist eine der Flaggschiffmarken aus dem deutschen Cluster Glashütte. Und Van Cleef und Apels, die machen eigentlich, es ist eine Schmuckmarke, die auch Uhren produziert, machen ja auch einige, Bulgari macht das auch und so weiter, also das vermischt sich ja so ein bisschen. Die konnten Marktanteile gewinnen, diese drei Marken. Laut der Studie hat IWC gerade so ein Problem, die haben einen Umsatzrückgang wohl zu verzeichnen, was wiederum keiner kommentiert, ne? Das hat nur diese Studie, die messen das halt immer so ein bisschen, das, was mit der Preispolitik zu tun hat. Also IWC ist auch eine Marke, die für viele sozusagen eine Erst- oder Zweituhr ist, also die wirklich auch tolle Modelle hat, sehr elegant, die Portugieser, aber sie haben eben auch im teuren Segment über 10.000 Euro oder auch mal über 20.000 Euro etwas gebaut. Die Frage ist immer, halten die Marken das aus? Gibt es wirklich die Käufer, dass man dann diese oder jene Uhr eben kauft? Und sie haben natürlich auch große Konkurrenz auf der Seite. Cartier ist noch gewachsen, das ist ja auch eine der wichtigsten Marken von Richemont, sind gewachsen im vergangenen Jahr. Allerdings muss man sagen, kam hier das Wachstum vom Schmuck. Und dann ist interessant, dass das erste Mal der Marktanteil von Cartier im Einzelhandel den von Omega von der Swatch Group wohl leicht übertroffen hat.
Omega ist James Bond, oder?
Omega ist bekannt für Monduhren, unter anderem aber von James Bond. Also die haben das Glück, dass James Bond das einfach ikonografisch gemacht hat. Ist auch eine Marke für viele, vielleicht nur ganz kurz, die meisten, die sich mit mechanischen Uhren beschäftigen, wissen nicht, was sie machen sollen. Also die, so, was kauft man sich? Dann machen viele einen Fehler, dass sie sagen, ich kaufe mir eine Rolex, weil damit mache ich keinen Fehler. Also damit mache ich nichts falsch, weil dann habe ich eine Rolex im Handgelenk.
Ein Bluechip sozusagen.
Es sind aber nicht alle Rolex-Typen und es gibt gute andere Marken im Einstiegssegment. Wir machen jetzt hier keine Lifestyle-Beratung, aber Omega ist natürlich etwas, die das spielen, aber es gibt also Marken wie Tag Heuer, Breitling, die spielen ja alle in diesem Einstiegssegment, aber eben auch solche, eine Manufaktur wie Nomos aus Glashütte, das ist eigentlich so der Shootingstar der deutschen Branche, weil die Uhren im Bereich von 1 bis 2.000 Euro vorlegen und die haben ein Farbfeuerwerk vorgelegt in Genf, das war schon wirklich sehr interessant und damit sind sie auch sehr erfolgreich.
Aber wenn du jetzt dieses ganze Feuerwerk immer zitierst und was es da an Innovationen gibt, das spricht dafür, dass die Stimmung in der Branche gut zu sein scheint.
Das, was man versucht rauszufinden sozusagen. Sie ist aber ein bisschen, also die kommen von einem Rekordjahr. Sie ist jetzt, war ein bisschen, die zeigen das immer alles, sehr stolz, was sie können. Ich würde mal sagen, sie war trotzdem ein bisschen verhaltener. Es gibt, die Dynamik im Markt hat wohl nachgelassen. Und einige der Hersteller haben auch wirklich zu kämpfen, muss man sagen. Wer nicht klar positioniert ist, wie Rolex, wie Patek Philippe oder andere, die haben zu kämpfen.
Das ist das Gleiche, was wir ja im Modebereich auch sehen.
Du musst sofort verstehen, wofür steht
Gucci,
die Marke.
Gucci ist nicht mehr klar positioniert, hat deswegen im ersten Quartal, ja, wir haben drüber gesprochen, einen Umsatzrückgang, der den ganzen Konzern Kering entsprechend nach unten zieht und der jetzt auch bei Balenciaga nicht aufgefangen werden kann durch die andere Kering-Marke, wo es ja jetzt so ein Klarsichtklebearmband gibt für 3.800 Euro. Also letztendlich so eine Rolle Klebeband, nur dass da nicht Tesa drin steht, sondern Balenciaga. Kannst du dir kaufen. Also, wenn du mal was Schönes haben willst, nicht zu meinem Geburtstag, dann doch lieber was anderes und am besten eine Aktie, weil die muss ich ja nicht verwahren irgendwo im Schrank, wohltemperiert aufziehen. Und
du hast ja die Aktien, du kaufst dir keine Uhren, du gibst dein Geld, du bist natürlich viel intelligenter als die meisten, du gibst sie in...
Ich weiß nicht, ob man damit intelligenter ist. Ich denke, man sollte die Uhren als Passion Assets klassifizieren. Es sind Assets, es sind Investitionen, aber man sollte die Leidenschaft mitbringen und man sollte auch die Kenne mitbringen.
Ja.
Und nicht einfach nur mit dem Geldbündel wedeln.
Und ich finde es einen schönen Anachronismus, dass in diesem digitalen Zeitalter, wo wir wirklich überall die Uhren ablesen können, dass es eigentlich die Renaissance der mechanischen Uhren genau in dieser Zeit eben gibt. Es ist etwas, was man sich leistet, also was man sich auch leisten kann, was Wert hat, was wertbeständig ist und was man tatsächlich auch, finde ich, weitergeben kann. Also ich finde es auch ein schönes Geschenk. Aber jetzt kommen wir nochmal auf die Aktien selbst.
Mit dem Uhreninvestment ist das ja so eine Sache. Du hast jetzt viel über Richemont gesprochen und da kann man in den Zahlen halt genau nur diese Zweiteilung ablesen zwischen auf der einen Seite Schmuck und dann auf der anderen Seite alles andere. Das sind im Wesentlichen Uhren. 50% sind Schmuck und 35% nur Uhren. Wenn man also sagt, Richemont ist die Uhrenaktie, naja, die haben halt sehr viele...
Der Schmuck ist
sehr
auch stärker gewachsen. Marken.
Der Schmuck ist auch stärker gewachsen, ist auch das, was mehr Freude gemacht hat. Nichtsdestotrotz, das ganze Unternehmen hat über die Zeit verglichen jetzt mit einer LVMH eben nicht so viel Freude gemacht, was auch ein bisschen daran liegt, dass Rupert, der Mehrheitsaktionär, ja immer noch diese Vision hat, die große Plattform für die Luxusbranche online zu bauen. Und da ist in den letzten Jahren, zuletzt der Joks Net-a-Porté, immer wieder Geld reingesteckt worden und dann regelrecht verbrannt worden, weil eben die Konkurrenzmarken alle nicht auf einer Plattform von Richemont verkaufen wollen, sondern man macht die eigenen Plattformen. Ich werde nach wie vor mit der Richemont-Aktie nicht warm.
Genau. Gucken wir aber mal auf die dritten großen Hersteller. Es gibt ja also LVMH, Richemont und die Swatch Group. Und die Swatch Group ist eigentlich interessant, weil sie hat ja in diesem Einstiegssegment, also jeder ist ja vielleicht mit der Swatch auch aufgewachsen, die hatten ja diesen wahnsinnigen Boom, damals hatte man immer eine Swatch-Uhr. Gleichzeitig haben sie auch absolute Luxusmarken wie Breguet.
Ja, der alte Hayek hat ja damit eigentlich die Schweizer Uhrenindustrie gerettet oder wieder reaktiviert. Das war ja furchtbar angestaubt und letztendlich ökonomisch tot. Und damit war die Swatch ja die Wiedergeburt der Schweizer Uhren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Genau. Jetzt hat Nick Hayek, das ist ja auch noch, da gibt es ja eine große Familie als Ankeraktionär, die Familie Hayek, der hat in der NZZ ein Wutinterview gegeben und unter anderem so ein bisschen Finanzanalysten mal beschimpft. Er hat gesagt, Finanzanalysten sind von Banken angestellt. Sie empfehlen ihren Kunden, wie sie investieren sollen. Sie verkaufen Aktien, machen ihr Geld mit der Börse. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, als wir es haben. Und dann hat er noch, weil er immer gerne auch manchen Analysten ins Wort fällt, die sich beschweren, er unterbricht sie dann und hat gesagt, sie sprechen hier nicht für alle Aktionäre. Wir als Familie sind sehr zufrieden. Und da sagt er, okay, schön, dass ihr zufrieden seid. Die anderen Aktionäre sind aber nicht mit dem Verlauf des Aktienkurses zufrieden.
Ja. Die haben einen Stimmrechtsanteil von 43%, Kapitalanteil von 26%. Allein das ist schon wieder so eine Unwucht, die man ja nicht so gerne sieht. In der Schweiz ja durch unterschiedliche Share-Classes keine Seltenheit. Übrigens auch bei Richemont ein Thema, der Durchgriff für Rupert. Aber das ist eine Argumentation, die mir ja eigentlich ganz sympathisch ist. So von einem nachhaltigen, über Generationen denkenden Familienunternehmer. Allerdings muss ich sagen, dann musst du auch, wenn du so darauf hinweist, da wir wollen aufs Geschäftsmodell gucken, nicht auf die Börse, dann muss auch das Geschäftsmodell funktionieren und dann müssen zumindest über lange Zyklen deine Zahlen auch entsprechend stimmen. Und da ist es einfach enttäuschend bei Swatch, denn das Umsatzpeak wurde dort schon 2014 erreicht. Damals haben sie 8,7 Milliarden Schweizer Franken Umsatz gemacht, jetzt aktuell nur 7,9. Bedenkt mal, was die Preise gemacht haben, was die Inflation gemacht hat in der Zeit. Das ist also de facto ein deutlicher Rückgang. Auch beim Gewinn, ja, gegenüber 2013 halbiert. Bruttomarge, ja, die hat man angehoben, die Rohmarge, ja. Netto sieht das allerdings auch nicht gut aus. Da ist es halbiert worden und ist auch danach nicht mehr weiter hochgekommen. Bei Richemont ist die Marge auch runtergegangen, aber die haben wenigstens Volumenzuwächse gehabt. Umsatz ist 60% höher als 2013. Also das ist eine durchaus berechtigte Kritik von Analysten, die wir hier sehen. Und das ist auch ein Risiko bei Familienunternehmen. Nämlich, dass man sich dann so ganz damit eingerichtet hat und sagt, auch uns gefällt das Unternehmen gut. Aber dass man dann so ein bisschen träge wird, so ein bisschen das verschläft.
Genau. Sie haben einen Erfolg vor kurzem gelandet, das war diese Moonswatch. Das ist eine Swatch-Uhr aus Biokeramik, die genauso aussehen wie diese berühmten Omega Speedmaster Professional Moonwatch-Uhren, die ja als erste Uhr auf dem Mond war. So wird sie auch immer noch gefeiert. 250 Franken, das Original kostet 6.000, also da haben sie 2 Millionen Stück von verkauft. Sie haben tolle Marken, also Omega hat ja mit so 28% ist so die größte Marke. Dann haben sie im Bereich Ultraluxusmarken wie Breguet oder Harry Winston oder Blancpain, die wiederbelebt wurde. Glashütte Original gehört auch dazu. Und dann noch so große Marken wie Longines und Tissot. Also eigentlich haben sie sehr gute Marken, aber es ist, wie du gesagt hast, entscheidend ist ja, was hinten mal rauskommt.
Also, ja, das ist einfach zu wenig, ja. Und wenn du jetzt einfach auch mal auf den Return, auf das investierte Kapital schaust, dann sind wir eben bei Swatch bei 8% und wir sind bei LVMH bei 14%, bei Richemont, Schmuckbereich ist höher margiger, 20%. Das ist einfach zu wenig. Und deswegen sehe ich da trotz dieser günstigen Bewertung, wenn du den letztjährigen Gewinn nimmst, haben wir etwa die Aktie mit dem 11- bis 12-fachen bezahlt, einfach nicht den Katalysator, dass das Unternehmen mal aus dieser Schnarchnasigkeit rauskommt. Und solange ich den nicht sehe, ist diese günstige Bewertung auch kein Trigger, um einzusteigen.
Halten wir also fest, die Aktie, die dich am meisten überzeugt, ist die von LVMH, während ich
die ja auch eigene Uhren jetzt machen, unter der Marke Louis Vuitton.
Ja.
Und da sind sie ja wohl nach allem, was man hört, auch da gibt es ja keine separaten Zahlen, aber recht erfolgreich am Markt gestartet.
Ist übrigens ein kleiner Trend, über den die Financial Times auch berichtet hatte, die Verschmelzung von Uhren und Haute Couture. Du musst ja immer alles fusionieren heutzutage. Das ist wohl ein großer Trend, dass man eben auch irgendwie mit Models dann neue Uhren entwirft und so weiter und so fort. Ich fahre nächstes Jahr wieder nach Genf, schaue mir die Uhren an. Du behältst die Aktie, das ist doch eine super Arbeitsteilung. Und was interessant ist, glaube ich, dass Luxus bleibt einfach ein wichtiger Indikator und also an dem man verschiedene Zyklen, eben aber auch verschiedene Wirtschaftsräume immer gut abbilden kann, auch im Depot.
Und da sind wir an dieser Stelle weiterhin vorsichtig optimistisch, so wie wir es auch für die Märkte sind. Wir hoffen auf das Beste, sind aber für schlechte Szenarien gerüstet. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich auch. Und damit war es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute und tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.